Ich möchte der Band ganz herzlich danken für die schönen Lieder, die sie da vorgetragen haben. Und es freut mich auch sehr, dass ihr da seid. Morgen Abend werde ich über das Thema sprechen, wie führt man Kinder zum Glauben, dass sie Jesus als persönlichen Retter annehmen. Und ich möchte zeigen, wir brauchen gerade, wenn wir Kinder zum Glauben führen, die helfende Unterstützung der Gemeinde. Deshalb, was haben wir als Eltern zu beachten? Und das Zweite, was haben wir als Gemeinde zu beachten, um eben die Eltern in ihren Bemühungen zu unterstützen? Die Vorträge, die ich hier halte, berühren mich immer emotional sehr. Denn ich bin ein Beteiligter. Ich bin ja nicht einer, der über die Ehe spricht. Und dann, ja, also ich bin ein Beteiligter. Ich habe auch eine Frau zu Hause. Und manchmal, wenn man so stark beteiligt ist, das ist immer etwas, das einem sehr berührt. Auf der anderen Seite bin ich auch Seelsorger. Und ich weiß um viele Nöte in verschiedensten Ehen. Und das berührt mich auch. Wenn ich dann so zeige, wie es eigentlich biblisch aussehen sollte, weiß ich, dass ich dem einen oder anderen recht Schmerzen zufüge, weil er das ja auch weiß. Und wie soll er jetzt mit diesem Idealbild, das die Bibel uns zeichnet, umgehen? Das ist mir also bewusst, wenn ich das jetzt ausführe. Und trotzdem möchte ich mal von der Bibel her zeigen, wie Ehe eigentlich aussehen könnte. Und hier steht ja Ehe, wunderbares Geschenk. Einige denken manchmal, ja, Geschenk, ja, wunderbar. Ja. Und große Aufgabe, ich glaube, da stimmen wir alle zu. Das ist eine enorm große Aufgabe, eine große Herausforderung, wenn wir verheiratet sind. Aber es ist schön, das muss ich mal vorausschicken, furchtbar schön verheiratet zu sein. Nur, dass man das mal grundsätzlich mal gesagt hat. Und es ist so, dass die Bibel grundsätzlich einige Dinge sagt über die Ehe. Und da möchte ich doch sagen, dass die Ehe eine Schöpfungsordnung Gottes ist. Genauso wie Tag und Nacht, wie die Jahreszeiten Schöpfungsordnungen Gottes sind, hat Gott die Ehe als Schöpfungsordnung gesetzt. Und wer die Ehe antastet, tastet diese Schöpfung an. Wenn die Ehen zerbrechen, zerbricht der schöpferische Haushalt dieser Erde. Darf man nicht vergessen. Das ist nicht nur die Autos machen die ganzen Dinge kaputt, sondern die zerbrochenen Ehen, weil sie hier eine Grundschöpfungsordnung sind. Und die Ehe ist ein Geschenk des Schöpfers an seine Geschöpfe. Also Gott beschenkt uns mit der Ehe. Er hat das nicht gedacht, uns etwas möglichst Schweres aufzuhalsen, sondern er will uns ein Geschenk machen mit der Ehe. Und ich lese das einmal vor. Das steht in 1. Mose 1, Vers 27. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Wir sind im Bild Gottes geschaffen. Gott ist 3 und 1. Wir sind zum Glück nur 2 und 1. Aber Gott hat hier etwas gedacht, dass etwas 2, 1 ist. Im Bild Gottes geschaffen. Und Gott sagt diese Ordnung gleich ganz am Anfang, dass er sagt, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen. Übrigens, Adam und Eva konnten nie Vater und Mutter verlassen. Nee, nur, dass ihr das wisst. Also, aber steht hier gleich am Anfang, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und sie werden ein Fleisch sein. Das ist eine Grundordnung, die Gott gesetzt hat. So entsteht Ehe. Und auch Jesus hat das bestätigt in Matthäus 19, als er das gesagt hat. Und Gott schützt die Ehe. Er will, dass die Ehe etwas Unantastbares bleibt. Er sagt nämlich, du sollst nicht ehebrechen. Lass dich nicht gelüsten der Frau deines Nächsten. 2 Gebote sind zum Schutz der Ehe gegeben von den 10 Geboten. Ist doch interessant, dass 2 Gebote sich mit der Ehe beschäftigen und die Ehe schützen, die Gott eingesetzt hat. Wir haben zu beachten, die Ehe ist eine unauflösbare Gemeinschaft eines Mannes und einer Frau. Nur der Tod kann uns scheiden. sonst gibt es keine Möglichkeit, auseinanderzugehen. Eine lebenslange, unauflösliche Gemeinschaft eines Mannes und einer Frau. Und Mann und Frau sind in einer Ehe gleichwertig, aber nicht gleichartig. Ja, also gleichwertig, aber nicht gleichartig. So, das ist das Geschenk, das Gott uns gemacht hat. Das hat er so gesetzt. Aber er hat uns jetzt die Aufgabe gegeben, die Ehe zu gestalten. Das ist unsere Aufgabe, das macht nicht Gott. Er hat das Geschenk der Ehe geschenkt und jetzt sagt er uns, bitte gestaltet jetzt diese Ehe. Und das Wunder ist, wenn ein Mensch Jesus als Retter angenommen hat, ist die Liebe Gottes in sein Leben hineingelegt. Das steht ja in Römer 5, Vers 5, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Diese göttliche Liebe, die Gott in unser Herz hineingelegt hat, ist die Grundlage einer Ehe, wo man sich gegenseitig ermutigt, sich hilft. Und Ehe beruht auf einer bedingungslosen Liebe. Ich liebe meinen Ehepartner nicht, weil. Klar, wenn man verliebt ist, redet man noch weil. Aber dann später sage ich nicht, ich liebe meinen Ehepartner, weil, und dann kommt alle die Gründe. Sondern ich liebe meinen Ehepartner, weil ich ihn lieben will. Das ist eine Entscheidung, die ich jeden Tag neu treffe. Ich will meinen Ehepartner lieben. Gleichgültig, was er macht, was er tut. Ich liebe ihn. Grundsätzlich. Bedingungslos. Sonst könnte man den ganzen Tag sagen, warum machst du das? Jetzt kann ich dich nicht lieben. Warum tust du und so weiter. Wir lieben den anderen, weil wir ihn lieben. Weil wir uns dazu entschieden haben, dass wir ihn lieben wollen. Und er ist an keine Bedingungen geknüpft. Wisst ihr, wenn wir Bedingungen als Grundlage der Liebe nehmen, kommen wir aus den Bedingungen nicht mehr heraus. Könnt ihr ständig dem anderen unter Druck setzen und sagen, wenn das macht, dann liebe ich dich. Also das ist Tyrannei. Das ist fürchterlich, wenn man in einer Ehe Liebe verdienen muss. Liebe ist ein Geschenk, die bedingungslos da ist. Ich beschenke den anderen mit Liebe. Und jetzt möchte ich mal anschauen, wie sieht denn diese bedingungslose Liebe aus? Diese bedingungslose Liebe zeigt sich zunächst darin, dass ich meinem Ehepartner treu bin. Grundsätzlich treu bin. Ich habe das einmal versprochen. Ja, einige nehmen das sogar auf Tonband auf. Heute auf CD, später dann auf MP3. Also es ist gut, wenn es irgendwo aufgenommen ist. Denn irgendwann haben wir uns öffentlich gesagt, ich bin dem anderen treu, bis der Tod uns scheidet. Und dann muss man sagen, also ich so sage ich es jeweils den Leuten, dass sie so sagen müssen, ja, mit Gottes Hilfe. Ich sage nicht, sag ja. Ich sage, ja, mit Gottes Hilfe. Das habt ihr auch einmal gesagt. Ja, mit Gottes Hilfe. Die Liebe zeigt sich darin, dass ich dem anderen treu bin. Und wo die Treue nicht da ist, kann Liebe nie aufwachsen. Der Nährboden der Liebe ist die Treue. Und ich muss euch sagen, dort, wo die Treue ins Wackeln kommt, kann die Liebe, bricht sie immer ein. Es ist wie etwas, wie Eis, das nicht dick genug ist, bricht immer ein. Nun, wie zeigt sich jetzt Liebe konkret? Jetzt habe ich so große Abhandlungen gemacht. Wie zeigt sich Liebe konkret? Liebe zeigt sich eben darin, dass ich dem anderen anerkennende und lobende Worte gebe. Es gibt so viele Gelegenheiten, dem anderen schnell ein anerkennendes oder lobendes Wort zu sagen. Und hierhin gehört der ganze Bereich der Dankbarkeit. Es ist doch selbstverständlich, dass der Mann, nachdem er fertig gegessen hat, der Frau herzlich dankt vor allen Kindern für das gute Essen, das sie immer so gut kocht. Und ja, das ist tipptopp. Einfach, dass man das macht. Mir scheint, einige haben vergessen, dass diese kleinen Dinge des Alltags Liebe ausdrücken. Und dass, wenn er wieder ein neu geklettertes Hemd anzieht, dass er schnell seiner Frau einen Kuss gibt und sagt, das ist der Liebe. Einfach diese Dankbarkeit, dieses schnelle, anerkennende, lobende. Oder wenn man nach Hause kommt, sieht man, ist alles aufgeräumt, also tipptopp, dass man doch das sagt. Das ist nicht, dass die Frau sagen muss, sie ist etwas, sag mal, was? Einfach, dass man einfach so schnell ein anerkennendes, liebendes Wort sagt. Einfach schnell ein lobendes Wort. Dann, was es heute vielleicht mehr braucht als früher, ist, dass wir Zeit miteinander verbringen. Meine Frau und ich hatten es so, seit wir verheiratet sind, entweder machen wir es zu Hause oder wir machen so einen kleineren Spaziergang. Wir sagen dem auf Dialekt das Rundali. Also wir machen so einen Rundgang und so. Und dann öffnen wir uns gegenseitig das Herz. Ich muss doch wissen, wie es meiner Frau geht. Ich muss doch mal in ihr Herz hineinschauen können. Nicht nur, dass wir immer über Sachen reden, über Kindererziehung reden, über Kleider reden, über weiß nicht was. Ich muss doch wissen, wie es meiner Frau wirklich geht. Wie es in ihrem Herz aussieht. Ich muss doch irgendwo sie spüren. Viele Ehepartner sind furchtbar allein in der Ehe. Und ich als Seelsorger muss dann das ganze Zeug hören. Also ich muss schon sagen, ich denke manchmal, einige Frauen haben den falschen Mann erwischt, dass sie mir das alles sagen. Ich muss sagen, das muss ich doch nicht hören. Das muss ein anderer Mann hören. Es muss jemand mal Zeit haben, das mal zu hören. Und ich als Mann darf dann ebenfalls mich meiner Frau öffnen und darf mal sagen, wie es mir geht. Wisst ihr, mich, es interessiert doch niemand, wie es mir geht. Doch, einige fragen Armin, wie geht's? Aber ich sage es euch nicht ganz, wie es mir geht. Also, das sage ich nur der Christine. Der Christine sage ich wirklich, wie es mir geht. Warum? Ich weiß, Christine versteht mich. Da ist ein Mensch, der begreift mich. Der versteht mich bis ins Letzte. Und eigentlich ist das ein großes Problem unserer Ehen. Wo sind diese Zeiten des Austauschs? Wo ich dem anderen ins Herz hineinschaue. Wo ich den anderen spüre. Wisst ihr, wenn zwei verliebt sind, gibt es diese Zeiten noch und noch. Schaut einmal die Telefonrechnungen an, oder jetzt Handyrechnungen. Wie lange die telefonieren und schauen sich ins Herz hinein und so. Und plötzlich ist man verheiratet, nach 10 Jahren ist diese Herzensschau vorbei. Wir haben Gescheiteres zu tun. Nein, wir haben nie Gescheiteres zu tun. Entscheidend ist, dass ich weiß, wie es dem anderen geht. Dass ich sein Herz kenne, dass ich bei seinem Herz bleibe, dass ich spüre, wie er es empfindet bei mir. Und das braucht Zeit. Und einige, also bei einigen möchte ich den Fernseher mal ins Pfefferland wünschen. Nicht wegen der Sendungen, die dort kommen, aber das ist ein Instrument, das genau diese Zweisamkeit zerstört. Beide schauen in die gleiche Richtung, aber es passiert. Der redet auch ohne euch, nur dass ihr das wisst. Auch wenn ihr den nicht schaut, der redet trotzdem. Also, habt doch Zeit füreinander statt für eine Person, die ohnehin redet. Klar, die Nachrichten ab und zu schon. Aber entscheidend ist doch, dass wir nicht stundenlang uns berieseln lassen von jemandem, der nichts zu sagen hat bei uns. Das ist ein riesiges Problem. Und wenn euch der Fernseher das gegenseitige Gespräch zerstört, ja, weiß auch nicht, was ihr machen sollt. Fort mit dem. Also, nicht, dass ich gegen das Fernsehen bin. Überhaupt nicht. In keiner Weise. Aber einige können nicht damit umgehen. Haben es nie gelernt. Und dieses Gerät zerstört das gemeinsame Gespräch. Das nächste, was mir wichtig erscheint, ist, dass man sich ab und zu einfach so Geschenke gibt, die von Herzen kommen. Ich weiß ganz genau, wie ich Christine beschenken muss, dass sie Freude hat. Das braucht nichts Teures zu sein, aber es muss von mir sein. Ich weiß auch nicht genau, wie ich das euch beschreiben soll. Es muss einfach etwas von mir sein. Es muss etwas sein, das mich zum Ausdruck bringt, dass ich ihr zeige, Christine, ich hab dich gern. Nicht die, was es kostet, ist entscheidend, sondern was es beinhaltet. Ab und zu braucht es einfach so ein Geschenk. Manchmal ist das ein ganz liebes Brieflein das man der lieben Frau aufs Kopfkissen legt. Ihr habt ja alle mal schreiben gelernt, das kann man ja mal machen. Einfach, dass man so, mal ihr zeigt, ich hab dich gern, ich mag dich, ich bin so gerne bei dir. Und einige Liebe zeigen und einige Worte sogar noch rot schreiben. Oder, was auch schön ist, ist die Hilfsbereitschaft. Dass man einfach ab und zu einfach ihr hilft, ohne dass man etwas sagen muss. Man stellt das Geschirr schön hinüber, redet noch ein bisschen und hilft, verräumt das Zeugs da. Und einfach, und im Garten vielleicht hilft man etwas oder im Haus, wenn etwas nicht mehr läuft. Also mich kann man dazu nicht brauchen. Meine Frau ist praktischer als ich. Also, aber einige Männer sind recht praktisch. Die können fast alles wieder in Gang bringen. Bringt's doch in Gang. Dass die Frau nicht sagen muss, jetzt ist schon ein Monat, ist das Zeugs kaputt. Und du hast noch nie Zeit gehabt, das zu machen. Und immer sagst du, ich mach's dann. Nein, also, ich also. Also, einfach helfen. Und noch etwas gehört dazu, dass wir auch Zärtlichkeiten austauschen. Dass wir uns streicheln, dass wir uns in die Arme nehmen, dass wir uns verküssen, dass wir schmüserle zusammen, so sagen wir es. Einfach, dass wir Zeit haben. Ich muss manchmal bei jungen Menschen sagen, so, und ihr, jetzt ist, also, bitte, also, jetzt ist genug. Also, und bei euch muss ich sagen, warum macht ihr so wenig? Also, es ist manchmal eine verdrehte und verkehrte Welt. Bei einigen muss man bremsen und beim anderen muss man stoßen. Es braucht, das ist keine Kinderlei. Es braucht das Streichen. Es braucht das Küssen, es braucht das Schmüserle, das braucht's. Wir leben davon, das ist ein Teil unseres Menschseins. Zärtlichkeiten austauschen ist ganz entscheidend wichtig in einer Ehe. Und über diesen Austausch der Zärtlichkeit führt das dann bis zum Geschlechtsverkehr. Aber wisst ihr, nicht von 0 auf 100, sondern einfach Zärtlichkeiten austauschen und dann bis hin zur tiefsten Begegnung miteinander. Wo man sagen kann, ist das schön. Ist das wunderbar. Wenn man das wie gemeinsam aufbaut. Wenn man gemeinsam Zeit hat. Miteinander das Körperliche zu teilen. Das Körperliche ist nie nebensächlich. Ist nie eine Kinderlei. Sondern ist immer ganz entscheidend wichtig. Dass wir uns streichen. Dass wir uns verküssen. Und so weiter. Achtet mal, so zeigen wir eigentlich Liebe. Liebe sind nicht Worte. Ich setze mich nicht hin und sage, Christine, ich hab dich einfach gern. Dann schaut sie mich an und sagt sonst noch etwas. Nein, Liebe, das sind Taten. Das ist etwas, das ich ausdrücke. Das ist ein Lebensstil. Liebe ist ein Lebensstil. Einige haben das noch nicht verstanden. Die sagen ab und zu der Frau, ich hab dich lieb. Und dann, wo ist der Lebensstil? Wo ich dem anderen zeige, ich liebe dich wirklich, ich mag dich, ich hab dich gern. Jetzt ist ganz interessant, wie die Bibel das Zueinander von Mann und Frau sieht. Ich bin immer sehr bewegt, wenn ich das sehe, dieses Zueinander. Der Mann soll seiner Frau mit Liebe begegnen. Achtet mal. In Epheser 5, 22 bis 33, ich könnte jetzt den ganzen Text lesen, mache ich nicht, da steht dreimal, ihr Männer liebet eure Frauen. Steht kein einziges Mal, ihr Frauen liebet eure Männer. Habe ich schon oft gedacht, was ist da los? Also, da steht dreimal, ihr Männer liebet eure Frauen. Ich habe gedacht, so ein Wort für die Frauen wäre manchmal auch richtig, aber es steht einfach anders. Hier sehen wir etwas ganz Entscheidendes. Wir Männer halten das Liebesrad in der Ehe am Laufen. Die Liebe geht von uns aus und nicht von der Frau aus. Das ist ganz entscheidend. Wie viele Frauen überschütten ihre Männer mit Liebe und es kommt nichts daher. Es ist nichts da. Im Gegenüber ist nichts. Die Liebe soll vom Mann ausgehen, nicht von der Frau. Aber interessant ist, eine vom Mann geliebte Frau wird ihn zurücklieben. Das ist wie ein Rad, das zu drehen beginnt. Die Liebe beginnt beim Mann und die Frau liebt ihn zurück. Und wieder liebt der Mann die Frau und die Frau liebt ihn zurück. Aber der Ausgangspunkt der Liebe, das ist der Mann. Ihr Männer, liebet eure Frauen. Und die Frau lieben heißt, dass man sich in die Frau investiert. Dass man vielleicht mit ihr mal einkaufen geht. Auch wenn man Gescheiteres zu tun hätte. Und dass man Anteil nimmt an ihrem Ergehen. Dass man fragt, wie geht's dir heute? Und so weiter Anteil nimmt. Und dass man ganz klar ihr Wohlergehen sucht. Sie soll sich bei mir wohlfühlen. Ich muss sagen, das ist vielleicht das, was mich am wichtigsten erscheint als Mann. Christine soll sich bei mir wohlfühlen. Das ist einfach meine Sehnsucht. Dass sie sich bei mir wohlfühlt. Und die Frauen, die sollen ihren Männern mit Achtung und Respekt begegnen. Ein Mann erträgt es schlecht, wenn eine Frau ihn so von oben herab behandelt. Dann wird er sich immer mehr zurückziehen in der Ehe. Und immer mehr Distanz haben zur Frau. Und die Frau sagt immer, ich sage Ihnen nur die Wahrheit. Sag ich, aber wie sagst du die Wahrheit? Ein Mann, eine Frau soll ihrem Mann mit Achtung und Respekt begegnen. Dann kann er auch ganz wichtige Dinge annehmen von der Frau. Und vorher kann er das nicht. Ich frage mich immer, also wenn ich mit der Christine rede, rede ich hinauf oder rede ich hinunter? Ich habe viele Ehepaare, die kommen zu mir in die Eheseelsorge. Und dann kommen die in Fahrt, oder? Ich versuche es dann, sie in Fahrt zu bringen. Und dann höre ich zu, wie sie reden miteinander. Meistens redet man so, der andere ist hier unten und ich stehe da. Da die Frau, die ist da unten. Und die Frau redet zum Mann und er ist dort unten. Ich muss euch sagen, die hören einander nicht mehr. Die reden und begegnen sich nicht mehr. Sobald ein Mensch den anderen von oben herab behandelt, ist fertig. Es steht in der Heiligen Schrift, wir sollen einander höher achten als uns selber. Und ich achte mich immer darauf, wie begegne ich Christine? Schaue ich zu ihr hinauf oder schaue ich zu ihr hinunter? Das prägt mein Denken über sie. Das prägt meine Art, wie ich rede. Und genau ihr Frauen sollt darauf achten, dass ihr an euren Männern emporschaut und nicht auf sich hinunterschaut. Sonst habt ihr es verloren. Aber nur, dass ihr es wisst. Also sonst kommt es gar nicht gut. Also den Mann achten, ihm Respekt und begegnen. Und vor allem zeigt sich das auch, dass man Wertschätzung dem Mann entgegenbringt. Viele Männer haben unwahrscheinlich viel zu tun. Ich staune, dass so viele Männer heute Abend hier sind. Ihr habt heute schon den ganzen Tag gearbeitet, viele von euch. Ihr seid müde. Ihr verdient ja das Geld für die Familie. Wann bekommt ihr Dank dafür? Wann danken wir unserem Mann, dass er so viel verdient? Dass er am Morgen immer um die Zeit aus dem Haus geht. Klar, kommt ein bisschen spät nach Hause. Aber wer dankt ihm dafür? Wer sagt, ich danke dir, dass du das jeden Tag auf dich nimmst. Wertschätzung. Vielen Dank, dass du das machst. Und ich möchte euch, liebe Männer, herzlich danken, dass ihr das macht. Vielen Dank, dass ihr euch so investiert in eure Familien. Aber eigentlich sollten eure Frauen euch danken. Dass ihr das macht. Wertschätzung. Dass ihr euch investiert. Und auch danken für die alltäglichen Bemühungen. Einfach ganz fest danken. Ich muss sagen, wenn man so im Beruf steht, auch ich als Pastor. Wir haben Zeiten, da läuft es sehr gut und manchmal bin ich total niedergeschlagen. Ja, die Gründe sind vielfältig. Und dann kommt Christine zu mir und betet mit mir und das ist so schön. Kommt ins Studierzimmer, sieht, wie ich am Morgen so wie ein, ja, wie ich hinausschaue in die Welt. Und dann kommt Christine und betet mit mir. Die spürt mich. Das brauche ich gar nicht zu sagen. Und unterstützt mich in meinen Bemühungen. Ich wäre nie das geworden, was ich heute bin, ohne Christine. Nie. Meine Frau hat mir meine Bemühungen unterstützt, mit mir gebetet, mich ermutigt, mir zur Seite gestanden. Ich sag einmal, wenn wir im Himmel sein werden, Minimum die Hälfte von meinem Lohn gehört meiner Frau. Minimum. Weil sie sich so in mich investiert hat. Weil sie derart meinen Dienst mitgetragen hat. Kann mir gar nicht genug danken. Es ist interessant noch zu beachten, dass der Mann als das Haupt der Frau bezeichnet wird. Übrigens nicht als der Chef, nur Haupt. Er trägt die letzte Verantwortung für die Ehe und für die Familie. Wisst ihr, wenn es in eurer Ehe nicht gut geht, ist der Mann, der die Verantwortung trägt vor Gott, nicht die Frau. Der Mann, also manchmal muss ich mit einigen Männern ganz tüchtig und ernst reden und sagen, in der Heiligen Schrift steht geschrieben, du bist das Haupt. Du trägst hier in dieser Angelegenheit die letzte Verantwortung vor Gott. Du bist nicht der Chef deiner Frau. Das ist eine selbstständige Persönlichkeit. Der brauchst du nicht reinzureden. Aber du trägst die Verantwortung, wenn Spannungen da sind. Wenn Probleme da sind, trägst du die letzte Verantwortung vor Gott. Das ist das, was hier gemeint ist mit Hauptsein. Ein Mann geht durchaus auf seine Frau ein, hört auf sie. Wenn die Kinder älter werden, ist er auch bereit, auf die Kinder einzugehen und zu hören, was sie zu sagen haben. Aber er trägt die letzte Verantwortung. Das ist das Entscheidende. Noch etwas. Ihr braucht als Ehepaar unbedingt gemeinsame Ziele. Ich habe gemerkt, dass einige Ehepaare sich ständig nur um sich selber kreisen. Ständig nur. Bei uns in der Schweiz gibt es so Familien mit Ländlermusik. Also das ist so volkstümliche Musik. Und achtet mal, plötzlich sind ganze Familien am Örgele und so und am Bassgeigen spielen und so. Die haben ein Ziel gehabt mit ihrer Familie. Und einige, die leben einfach in den Tag, die haben nie ein Ziel. Wenn ich frage einige Ehepaare, was habt ihr für ein Ziel? Haben wir, schauen Sie sich lang an, dann haben wir für ein Ziel. Ich muss sagen, wenn wir keine Ziele haben, haben wir Zeit, miteinander zu streiten. Wir müssen Ziele haben. Und wenn man gläubig ist, ist vielleicht das entscheidendste Ziel, dass wir mithelfen, dass die Gemeinde Jesu gebaut werden kann. Ich habe Familien in der Gemeinde in Aarau, wo ich sagen muss, die sind mir Gold wert. Wie die sich investieren. Wie die sich als ganze Familie hineingeben in die Gemeinde. Und ich merke, auf dieser Familie ruht ein Segen von Gott. Das ist wie besonders gesegnet, weil sie ein gemeinsames Ziel haben. Und wenn Vati und Mutti auch ihre Gaben einsetzen in der Gemeinde, einige singen vielleicht hier in einer Band mit, andere singen, machen sonst irgendeinen Dienst in der Gemeinde, vielleicht im Kids-Treff oder einfach irgendwo in der Gemeinde sind sie anzutreffen, sei es in der Teenie-Arbeit oder irgendwo. Das ist ihr Ziel. Denn die Gemeinde ist ihre Gemeinde. Das ist nicht dem Dave und dem Markus seine Gemeinde. Das ist ihre Gemeinde. Gott hat sie in diese Gemeinde gestellt und sie helfen ihr mittragen, mitbauen. Und ich muss euch sagen, wenn ihr das macht, das ist ein Riesensegen für eure Kinder. Wenn die merken, wie die Eltern sich investieren. Ich habe solche Eltern gehabt. Die haben sich in die Gemeinde investiert. Und die haben uns 7 Kinder einfach so mitgenommen. Es ist wie im Kielwasser, oder? Sie sind wie ein großes Boot, das vorausgeht und wir fuhren hinten her. Also, und das ist wunderbar, das zu erleben. Dass wir ein Ziel haben. Ganz klar sagen, da wollen wir hin. Wir wollen miteinander Gemeinde bauen. Aber jetzt muss ich trotzdem noch ein Gebiet ansprechen, das gehört auch zur Ehe. Das ist, leider kommt es vor, auch in den besten Ehen, dass man im Ehealltag aneinander schuldig wird. Irgendwie kann man plötzlich den anderen in seinem So-Sein. Der benimmt sich so daneben. Das müsst ihr auch so wissen. Was ich da jeweils in der Seelsorge höre. So daneben. Und die Bemerkungen, die er macht, das reizt einem schon nur, wenn man es hört. Und wie er sie macht, muss man auch noch sagen. Wie er sie macht. Und deshalb plötzlich verjagt es einen. Und jetzt muss ich mal dem Ehepartner sagen, wie ich über ihn denke und was ich schon längst von ihm gedacht habe. Und das muss jetzt mal raus. So. Und wenn es fertig herausgelassen ist, staunt man, was man alles gesagt hat. Man hat den anderen so verletzt. Ich muss euch sagen, ihr könnt keinen Menschen tiefer verletzen als den Ehepartner. Ihr würdet euch schämen, mit eurem Nachbar so zu reden. Wenn man das mal aufnehmen würde, würdet ihr sagen, du, habe ich das wirklich gesagt? Ja. Ehe, wir tun manchmal einander weh. Wir sagen einander Dinge, wenn ich die nur nie gesehen hätte und mit dir sowieso und dann geht's los. Es wird nicht sagen, was man alles sagen soll. Also, das kommt euch selber in den Sinn. Also, und dann sagt man sich ganz böse Dinge. Ja. Und dann ist man tief verletzt. Man kann nur noch weinen. Das eine ist da, ich weiß nicht, wo das andere ist. Man findet sich ja nachher nicht mehr so richtig. Ja. Man ist einfach verletzt. Und jetzt bei Menschen, die an Jesus glauben, gibt es ein Wunder. Die, welche an Jesus glauben, können den anderen suchen. Ich weiß auch, vielleicht ist er im Estrich oder irgendwo. Geht auf ihn zu und sagt, hör mal, wie ich mich vorhin verhalten habe, möchte ich mich in aller Form entschuldigen. Es tut mir leid. Ich finde das immer eine unerhörte Größe, wenn man sagen kann, es tut mir leid. Und jetzt kommt die andere Seite. Und die andere Seite hat, wenn Jesus in mir wohnt, die Kraft zu sagen, und ich vergebe dir. Ich muss euch sagen, dieser Kreislauf zu sagen, es tut mir leid, und ich vergebe dir, ist das Allerwichtigste einer gläubigen Ehe. Wenn das nicht der Fall ist, wird Ehe zerbrechen. Wir müssen das lernen, uns zu entschuldigen und zu sagen, und ich vergebe dir. Obwohl wir die Kraft in Jesus haben, dem anderen zu vergeben, ist das manchmal furchtbar schwer. Vor allem, wenn er mir bestimmte Dinge gesagt hat. Aber Jesus gibt mir die Kraft. Und noch etwas, wenn ich vergeben habe. Wenn meine Frau und ich so einen Knall hatten und dann haben wir uns entschuldigt und uns vergeben, sind wir beide zusammen auf die Knie gegangen. Machen wir noch heute so. Und sagen, Herr Jesus, ich danke dir, dass du unsere Beziehung wiederhergestellt hast. Und hilf uns jetzt, dass wir das nie mehr an das erinnern, dass das weg ist. Nicht, dass man eine Woche später sagt, ja, von einer Woche hast du mir doch. Wo ist das Vergeben? Vergeben heißt, ich rede nicht mehr darüber. Und jetzt noch zum Vergeben möchte ich noch einige Gedanken sagen über das Vergeben. Es kommt ja vor, dass man nicht weiß, wer sagen soll, es tut mir leid. Man hat nicht genügend aufgepasst, wer angefangen hat, oder? Als wir jung verheiratet waren, also ich nur, muss ich sagen, zu meiner Ehrenrettung, ich hätte gesagt, es tut mir leid, wenn ich angefangen hätte. Aber wir haben einander abgemacht, ich mag mich noch ganz gut erinnern, dass meine Frau und ich das erste Mal, als wir zusammen geschlafen haben, haben wir gesagt, wir werden nie einschlafen, ohne dass zwischen uns alles in Ordnung ist. Und dann haben wir uns umarmt, ja, das ist wunderbar gewesen. Aber 3 Jahre später, das war eben anders. Und dann wusste einfach, ich habe auf Christine gewartet, oder? Das kann man ja, und da tief, wie tief man durchatmet, wie das Herz macht und ungefähr. Und da kann man sehr tief atmen. Ja, und dann habe ich gewartet. Ich bin ja geduldig, oder man kann ja warten. Und so ungefähr um 1 Uhr, ich habe es ja gehört, habe ich Christine gefragt, schläfst du? Ich habe doch gehört, dass sie nicht schläft, oder? Wir haben ja abgemacht, wir wollen alles in Ordnung bringen. Und dann kam mir ein Gedanke, den habe ich ja schon gewusst. Wenn man nicht weiß, wer angefangen hat, ist der Mann das Haupt der Ehe und nimmt die ganze Schuld auf sich. Das ging bei mir bis 1 Uhr, also bis ich sagen konnte, jetzt nehme ich die ganze Schuld auf mich. Ich trage die letzte Verantwortung hier für diese Ehe. Und ich habe um 1 Uhr Christine gesagt, es tut mir leid. Hast du gesagt, ging das jetzt lang bei dir? Ja, aber man muss sagen, sie hat ja angefangen, oder? Ja. Ja. Aber einfach, dass man lernt zu sagen, als Mann, wenn man nicht mehr herausfinden kann, oder? Das ist eine sehr detektiven Arbeit, wenn man herausfinden sollte. Das hat Gott der bestens gelöst. Der Mann sagt, ich nehme alles auf mich und sagt, es tut mir leid. Das ist schon tiptop gelöst, diese Sache. Männer, das ist ganz praktisch. Und noch etwas. Es muss alles bereinigt sein zwischen euch, bevor ihr einschläft. Bitte, bitte, bitte. Wenn ihr das nämlich nicht löst am Abend, ist am Morgen das ganze Zeug wieder da. Ihr müsst das am Abend lösen. Das muss am Abend gelöst sein. Und ihr dürft nicht einschlafen. Das sagt schon Paulus. Ihr dürft nicht die Sonne über eurem Zorn untergehen lassen. Das darf nicht sein. Ihr müsst das alles bereinigt haben. Damit man am Morgen aufstehen kann und freudig sagen kann, guten Tag, und nicht eher aus dem Bett gehen, damit man dem nicht guten Tag sagen muss. Das ist doch blöd. Oder? Wir sind ja nicht im Kindergarten. Also, dass man das bereinigt. Und jetzt noch etwas. Wenn man Dinge nicht bereinigt, ist das wie eine Mauer, die man aufbaut. Nehmen wir jetzt mal an, hier ist wie ein großes Zimmer. Die ist wie ein großes Zimmer. Und nehmen wir an, ich bereinige 10 Dinge nicht in einem Jahr. 10 Dinge. Einfach, das sind ja nicht so viele. Einfach 10 Dinge bereinigen wir nicht. Dann sind das wie 10 Backsteine, die ich hier aufbaue. In 10 Jahren sind das 100 Backsteine. In 20 Jahren sind das 200 Backsteine. Und einige vergessen dann auf Kopfhöhe ein Fenster einzubauen. Deshalb müssen sie immer schreien miteinander, oder? Damit sie sich überhaupt noch hören, oder? Ich möchte euch bitten, wenn ihr eine Mauer aufgebaut habt, reißt sie heute Abend nieder. Reißt sie weg und sagt, fertig mit diesem Mauerbau. Wir reißen das heute Abend nieder. Heute Abend entschuldigen wir uns, heute Abend vergeben wir uns und machen das alles in Ordnung. Diese Mauer muss weg, die muss weg. Sonst werdet ihr nie zueinander finden. Wisst ihr, wenn die Mauer schon so hoch ist, wie wollt ihr da hinübersteigen? Ja, wir brauchen, so habe ich es gesagt, in der Ehegestaltung die Hilfe Jesu. Und wenn wir das wissen, hat das Konsequenzen auf unsere Ehegestaltung. Wir nehmen uns nämlich jeden Tag Zeit zum gemeinsamen Gebet. Ich möchte euch mal, liebe Ehepaare, fragen. Betet ihr jeden Tag zusammen? Es gibt 3 Ebenen, auf denen wir uns begegnen. Einmal ist es die seelische Ebene, das ist das Gespräch. Dann die körperliche Ebene, das ist der Austausch von Zärtlichkeit. Und dann die geistliche Ebene. Die geistliche Ebene, da kommt ihr nie an den anderen heran. Das gibt's nur im Gebet. Nur im Gebet. Wenn ihr dem anderen auf der tiefsten Ebene begegnen wollt, gibt es nur den Zugang zum anderen durch das Gebet. Betet ihr zusammen? Immer wenn gläubige Ehepartner zu mir in die Eheseelsorge kommen, frage ich, wann habt ihr das letzte Mal zusammen gebetet? Wisst ihr, was viele mir sagen? Wir wissen es nicht mehr. Dann sage ich, jetzt weiß ich, warum ihr da seid. Ihr habt ja keine letzte Begegnung mehr zusammen. Wir brauchen das gemeinsame Gebet. Ich bin tief beeindruckt worden von meinen Eltern. Mein Vater hat ja geholfen, Ofenmaltine herzustellen und hatte immer Schichtarbeit. Und dann musste er manchmal um 4 Uhr morgens beginnen. Da habe ich gesehen, ich war damals im Schlafzimmer meinen Eltern, habe ich geschlafen, habe ich gesehen, wie Vati und Mutti um 3:30 beide auf den Knien waren und für uns Kinder gebetet haben und für die Familie gebetet haben. Um 3:30 waren beide auf den Knien, haben zusammen gebetet. Wenn wir eine Ehe wollen, wie es Gott gefällt, brauchen wir das gemeinsame Gebet. Es geht nicht anders. Ich wüsste nicht, wie es anders gehen sollte. Und dann im Gebet ist es entscheidend wichtig, dass wir für die Anliegen des Ehepartners beten. Nicht Gott das sagen, was wir dem Ehepartner schon längst hätten sagen wollen, aber hat nie Zeit gehabt und jetzt kann man es Gott sagen. Du siehst mein Mann und jetzt geht's los. Nein, sondern wir sollen für den anderen beten und für seine Anliegen vor Gott einstehen. Und dann beten wir auch gemeinsam für unsere Kinder. Wir beten für unsere Eltern, wir beten für die Gemeinde. Und durch das Gebet entsteht eine tiefe Intimität. Denn wenn ihr zusammen betet, ist niemand da. Und diese Gebetsintimität führt dazu, dass ihr auf der körperlichen Ebene und auf der seelischen Ebene tragfähig werdet. Schon ein Wunder. Zusammenfassend haben wir gesehen, es ist so, dass wenn wir Jesus in die Mitte stellen, wenn zwischen Mann und Frau Jesus steht, dass eine wohltuende, harmonische Atmosphäre entsteht. Und in dieser harmonischen Atmosphäre fühlen sich der Mann und die Frau wohl. Fühlen sich auch die Kinder wohl. Und vor allem, jedes kann sich in der Ehe dem göttlichen Plan entsprechend entfalten. Und dann ist die Ehe nicht ein Gefängnis und ich kann mich nicht entfalten und ich werde aufs Abstellgleise geführt, wenn ich heirate, sondern ich kann mich dem göttlichen Plan entsprechend entfalten. Die Frau kann sich zu dem entfalten, wozu Gott sie eigentlich gedacht hat. Und der Mann kann sich zu dem entfalten, wozu Gott ihn eigentlich gedacht hat. Ein Wunder. Danke fürs Zuhören.